Ich komme jetzt zur Lesung des Predigttexts, der steht heute im Philipper, Kapitel 2, Vers 6 bis 11. Ganz gleich wie Gott, das war er. Dennoch klammerte er sich nicht daran fest, Gott gleich zu sein. Nein, er gab alles auf und nahm die Gestalt eines Sklaven an. Ein Mensch wurde er, allen gleich. Ja, er erwies sich in jeder Hinsicht als ein Mensch. Er stieg noch weiter hinunter, ganz gehorsam wurde er, bis zum Tod, dem Tod am Kreuz. Deshalb hat ihn Gott auch über alles hochgehoben. Ihn hat er mit dem Namen ausgezeichnet, der hoch über allen anderen Namen steht. So sollen in diesem Namen Jesus alle auf ihre Knie fallen, niederfallen, alle Wesen, die sich im Himmel, auf der Erde und unter der Erde befinden. Ebenso sollen alle Geschöpfe unüberhörbar bekennen. Allein der Messias Jesus ist Herr. So wird Gott, der Vater, geehrt.
Ich freue mich. Ich freue mich, hier heute predigen zu können. Und das ist ja nicht so oft, dass ich das mache, aber jedes Mal ist es schön und jedes Mal bin ich auch aufgeregt. Und deswegen bete ich jetzt auch einfach nochmal vor der Predigt. Jesus, danke für diesen Morgen, danke für diesen Tag und dass wir uns jetzt hier zusammen treffen können, um zu hören, zu schauen, zu erleben, was du Gutes für uns auch vorbereitet hast. Ich möchte dich bitten um Ruhe für mich und möchte dich bitten, dass du uns deinen Text und auch so deine Perspektive zeigst und offenbarst. Danke, dass du mit uns an uns bist. Jesus, in deinem Namen. Amen. Stellt euch vor, da sitzt ein Mann im Gefängnis. Das ist ein politischer Gefangener. Und dieser Mann sitzt in Ketten. Das ist keine schöne Situation. Und trotzdem lächelt er. Er lächelt eigentlich nicht nur, er strahlt übers ganze Gesicht und es strahlt aus seiner Zelle hinaus und er fängt an zu singen. Und er schreibt Briefe an seine Freunde, in der er darüber schreibt, wie sehr er sich doch über seine Situation gerade freut. Ich glaube, diese Situation lässt sich ganz gut als wild beschreiben. Für die Wachen, die da sind, aber auch für die Mitgefangenen, die sich denken, okay, was hat der? Warum habe ich das nicht in meinem Essen? Und tatsächlich auch für mich, weil ich glaube tatsächlich nicht, dass der was in seinem Essen hat, sondern da ist irgendwas. Irgendwas, was diesen Mann begeistert, was ihn festhält, was ihn trotzdem, dass er in so einer beschissenen Situation nicht aufhört, sich zu freuen. Dass er so eine Freude hat, die sich nicht von Ketten bändigen lässt und die dann sogar noch andere ermutigt. In Briefen, in dem Gefängnis, in dem er sitzt. Der Mann in dem Gefängnis, ihr werdet das vielleicht schon geahnt haben, ist Paulus. Und der Brief, den er schreibt, ist der Philipperbrief. Das trifft sich auch ganz gut, weil das ist auch das Thema unserer neuen Serie. Angestiftet zur Freude, Anstiftung zur Freude. Darum wollen wir uns jetzt die nächsten Wochen, auf die Suche begeben. Weil wir glauben, dass Paulus was gefunden hat, so eine Quelle der Freude, die trägt. Und wir wollen uns nicht nur Paulus anschauen, sondern auch seinen Brief, den er geschrieben hat, nämlich den Brief an die Philipper, in denen Freude so ein großes Thema ist, in denen er ganz viel Mut macht, trotzdem, dass auch die Philipper gar nicht mal in so einer tollen Situation sind. Und bevor wir uns jetzt angucken, was Jesus geschrieben hat, was Paulus geschrieben hat, will ich nochmal so ein bisschen diese Situation, in der Paulus ist und in der die Philipper sind, euch vor Augen malen. Wir finden das nicht direkt in dem Brief, das ist eher in der Apostelgeschichte und auch am Ende. Die Apostelgeschichte erzählt sozusagen von Paulus' Missionsreisen und immer mal wieder sitzt Paulus da im Gefängnis. Allerdings ist das diesmal ein bisschen andere Situation. Das ist ganz das Ende von der Apostelgeschichte. Es ist somit das Letzte, was wir von Paulus hören. Denn er sitzt im Gefängnis in Rom, in der Hauptstadt des Römischen Reiches. Denn Paulus ist in Jerusalem gefangen genommen worden für seinen Glauben an Jesus Christus. Und statt sich jetzt hier von so einem Provinzgericht verurteilen zu lassen, hat er gesagt, nee, ich nehme mein Anrecht als römischer Staatsbürger in Anspruch. Ich möchte vors kaiserliche Gericht. Darf nicht jeder, dürfen nur römische Staatsbürger. Klarer Vorteil. Bei allen Vorteilen, das bedeutet, dass er sich auf die Reise, also dass er verschifft wurde als Gefangener, dass er jahrelang auf diesen Prozess warten muss und dass dieser Prozess auf gar keinen Fall klar ist, der Ausgang dieses Prozesses. Und es ist auch klar, dass wenn er verurteilt wird, die Todesstrafe auf ihn wartet. Und das ist bei aller Liebe überhaupt keine positive Situation. Es sind eigentlich ziemlich dunkle Stunden, die Paulus da erlebt. Und man spürt ihm das auch ab. Diese dunklen Gedanken, die er hat. Aber an diesem dunklen Ort entsteht dieser Brief. Ein Brief, der im gesamten Neuen Testament für die Art und Weise bekannt ist, wie er das Thema Freude beschreibt. Der dadurch hervorsticht aus allen anderen Briefen. Und das soll nicht nur heute so sein, sondern das ist was ich euch eigentlich auch für die nächsten Wochen mitgeben will. Ich will diese Spannung, die da irgendwie ist, also auf der einen Seite diese Situation und auf der anderen Seite diese Freude, die will ich euch irgendwie mitgeben, weil wir haben auch vorhin schon darüber kurz geredet, es ist eben keine Toxic Positivity, es ist nicht dieses Festhalten an dem Positiven im Leben, und der versucht dadurch, das Negative einfach alles auszublenden und die ganze Zeit mit einem strahlenden Lächeln durch die Gegend zu laufen, sondern Paulus thematisiert ziemlich feinfühlig auch seine schlechten Bedingungen, sein Leiden, was er hat, die Ketten, in denen er liegt. Er spricht von den Ketten, in denen er liegt. Und er spricht letztendlich auch von seinem Tod. Also es ist nicht so, dass das alles einfach nur ausgeblendet wird, um möglichst happy-clappy nochmal den anderen was mitzugeben. Und Paulus freut sich nicht nur über sich selbst, nicht nur für sich selbst, sondern Paulus will das ja auch weitergeben und deswegen schreibt er diesen Brief. Also dieser Brief entsteht auch aus diesem Anliegen, da möchte ich was weitergeben. Er schreibt den Brief an die Philipper, das habe ich schon gesagt, und ich habe ja auch schon so ein bisschen angedeutet, die Philipper haben jetzt auch nicht die beste Situation. Auch an der Stelle finden wir das wieder in der Apostelgeschichte, das ist ganz nett. Das kann man auch, also wenn euch das interessiert, wir befinden uns ja in so einer Reihe, Apostelgeschichte 16, da kann man nachlesen, was ist eigentlich mit dieser Philippa-Gemeinde los. Und ich fasse euch das trotzdem einmal so kurz zusammen, denn dort trifft Paulus eine Frau, die heißt Lydia. Und es wird aber schon deutlich, das sind auch nicht die besten Umstände. Normalerweise treffen sich, also es ist eine jüdische Frau, treffen sich die Juden in der Synagoge. Die gibt es da nicht. Da gibt es nur so einen, wahrscheinlich so einen Fluss, an dem die sich treffen, um zu beten. Und auch in einem weiteren Kontext wird klar, die Philipper, die haben gar keinen Bock auf Paulus und die haben auch gar keinen Bock auf die Christen. Denn das Erste, was sie machen, sobald klar wird, okay, da ist Paulus, der heilt Leute, stecken Paulus ins Gefängnis. Anderes Gefängnis, andere Situation. Das passiert öfter mal, dass Paulus im Gefängnis landet. Aber was hier deutlich wird, das Christlein bringt schon auch eine ganze Menge Nachteile und auch eine ganze Menge soziale Ausgrenzung mit für die Philippa. Die sind auch in einer nicht allzu guten Situation. Und an der Stelle wird auch, also es scheint immer so ein bisschen durch, da ist auch nicht viel Geld in dieser Gemeinde. Die haben keinen guten Ort, wo die sich treffen können. Aber trotzdem entscheiden die sich, Paulus im Gefängnis zu unterstützen. Denn in antiken Gefängnissen, in römischen Gefängnissen war das so, dass man leider für sein Essen selbst aufkommen muss. Das heißt, man braucht irgendwelche UnterstützerInnen. Sonst verhungert man in dem Gefängnis, während man auf seinen Prozess wartet. Und die Gemeinde, die selbst gar nicht so viel hat, entscheidet sich, wir wollen Paulus unterstützen. Und sie schicken einen der ihren, Epaphroditus, los. Und er reist nach Rom. Und sie finanzieren diese Reise. Und der ist mit Paulus gemeinsam, dann sitzt er im Gefängnis und ist mit ihm unterwegs. Der darf frei wieder gehen, aber Paulus ist nicht alleine. Und an der Stelle, glaube ich, wird auch deutlich, auch das wird ein Grund für die Freude von Paulus sein, dass Paulus jetzt hier gerade nicht alleine unterwegs ist. Und deswegen schickt Paulus mit Epaphroditus einen Brief zurück. Und in diesem Brief kümmert er sich einmal um dieses Thema Freude und was da nicht alles kommt, aber es geht ihm auch so um diese Gemeinschaft, weil er hat jetzt die Erfahrung gemacht, okay, Gemeinschaft, essentieller Teil auch für diese dunklen Stunden. Und er sorgt sich auch so ein bisschen um die Gemeinschaft der PhilippaInnen, weil die halt auch in einer schlechten Situation sind. Und er möchte ihnen Ratschläge mitgeben, wie sie diese Gemeinschaft erhalten können. Und Paulus' Schlüssel, quasi der wichtigste Skill für die Erhaltung von Gemeinschaft, ist für Paulus Demut. Und ich finde, das ist überhaupt nicht selbsterklärend. Es ist, warum Demut eine gute Gemeinschaft schafft. Dass jetzt Überheblichkeit schlecht ist, das ist ein bisschen Selbstläufer, aber Demut, das hat ja irgendwie was mit Niedrigkeitsgefühl zu tun. Also gerade das griechische Wort, das bedeutet sowieso niedrig, sich für niedrig halten, aber auch sonst irgendwie sich klein halten, ist letztendlich ja auch die deutsche Übersetzung. Und nur weil ich mich jetzt irgendwie selbst klein halte, heißt das ja noch überhaupt nicht, dass ich dabei irgendwie lerne, andere wertzuschätzen. Und auch wenn ich mich klein halte, es gibt bestimmte Menschen, die ich dann vor Augen habe, wo ich die ganze Zeit so denke, wir sind gar nicht so auf Augenhöhe unterwegs. Und eigentlich ist der Schlüssel für Gemeinschaft ja auch, dass wir auf Augenhöhe unterwegs sind. Und ich brauche von dir, dass du dich selbst wertschätzt und mich selbst und mich wertschätzt. Und da kommt für Paulus der heutige Text ins Spiel. Denn es geht um Demut. Und es geht nicht um Demut bei irgendwem, sondern Paulus setzt Jesus als Vorbild für Demut ein. Also die Person, von der wir Demut lernen können, ist Jesus. Und dieser Text, den wir haben, der erzählt diese Geschichte von Jesus nach, und zwar als Geschichte von jemandem, der demütig geworden ist. Jesus' Geschichte als einer, der klein wird, der niedrig kommt, der hinunterkommt. Und die Geschichte beginnt mit Jesu Göttlichkeit, also seiner Position im Himmel. Jesus als König sozusagen, Gott wird immer wieder als König beschrieben, auch im Alten Testament. Und Jesus gibt diese Stellung auf und wird Mensch. Das ist eine freie Entscheidung und der Grund ist auch zunächst überhaupt nicht klar, warum er das hier macht, aber er demütigt sich. Und der Text geht sogar so weit, dass er sagt, Jesus wird Sklave. Und ich finde das ein wirklich hartes Wort, harter Begriff. Aber es macht so diesen Gegensatz deutlich von dem, was vorher war, nämlich dass vorher sozusagen diese Göttlichkeit Jesu war, dieses ja auch Herrscher sein. Und dann wird Jesus zum Sklaven. Und an der Stelle ist es auch sinnvoll, sich nochmal vor Augen zu halten, Jesus wird nicht nur, Jesus ist auf der Erde auch kein Royal, sondern Jesus lebt sein Leben am Rand der Gesellschaft. Jesus lebt sein Leben mit den Ausgegrenzten, mit den Ärmsten der Armen. Und der dritte Punkt, der dritte Abstieg, den dieser Text aufmacht, ist das Kreuz. Jesu Tod am Kreuz. Und das ist ja auch nicht irgendein Tod, sondern es ist ein sehr, sehr erniedrigender, ein demütigender Tod. Das Kreuz ist ein Folterinstrument und das Ziel ist, nicht nur die Person, sondern auch ihr Ansehen komplett zu zerstören. Jeder Punkt in Jesu Leben ist ein neuer Abstieg. Jesu Menschwerdung, Jesu Leben am Rand der Gesellschaft und Jesus Kreuz ist tot. Aber was spannend, was ich so unglaublich spannend finde, ist, dass da drin auch ein Turning Point ist, nämlich, dass ja für Paulus das Kreuz was Positives ist. Dass in Paulus Glaube dieser niedrigste Punkt von Jesus gleichzeitig die Rettung für die Menschheit ist. Dass Jesus Tod am Kreuz uns irgendwie auf ganz wundersame Weise zugutekommt. Und wenn ich das dann ernst nehme, dass dieser letzte Punkt, dieses Niedrigwerden von Jesus, dieser letzte Schritt der Demütigung, ein Schritt für uns, für die Menschheit, für diejenigen, mit denen Jesus unterwegs ist, dann werden auch alle anderen Demütigungen, alle anderen Schritte runter, können verstanden werden als Schritte auf uns zu, auf Menschen zu. Und deswegen ist Jesus Demut hier auch in diesem Text nicht nur für sich ein Vorteil, sondern der Wert, der da drin liegt, ist, dass es immer auch ein Schritt für andere ist. Also Jesus hat, wenn er Mensch wird, unseren Vorteil im Blick. Er hat, wenn er sich an den Rand der Gesellschaft bittet, macht er das für die Menschen, die dort sind, weil er ihre Not sieht, weil er sieht, dass sie einen Heiler brauchen, jemand, der mit ihnen unterwegs ist. Und dieses Vorbild, was Paulus hier nimmt, dass Jesus demütig wird für andere, das finde ich, ist auch das, was beschreibt, wenn Paulus sozusagen uns Demut für die Gemeinschaft ans Herz legt. Dass Gemeinschaft deswegen, dass Demut deswegen so wichtig ist für Gemeinschaft, weil es ein Aufeinanderzugehen ist. Es auch ein Aufeinander-Acht-Geben ist. Sich nicht zu schade zu sein. Und wir haben jetzt auf der einen Seite so diesen Punkt der Freude in dem Brief, der ganz groß ist, und dann aber auch diese Gemeinschaft und dann aber auch diese Frage nach der Demut. Und ich habe gemerkt, ich finde es eigentlich überhaupt nicht einleuchtend, wie jetzt Freude und Demut an der Stelle auch zusammenkommen. Weil das eigentlich eher Punkte sind, die sich für mich widersprechen. Ich finde, Demut ist auch sowas, sich nicht zu schade sein, ist was, wo man sich auch oft durchringen muss irgendwie. Zumindest in dem, wie ich das kennengelernt habe. Und das ist mir erst deutlich geworden, als ich darüber nachgedacht habe, wie das eigentlich in meinem Leben funktioniert. Denn, und hier kommt was Schönes mit rein, der Text, den wir haben, spricht mich auch auf ganz andere Weise an, denn der Text ist eigentlich ein Lied. Das ist eins der wenigen Lieder. Und wenn es was gibt, was mir auch im Leben Freude bereitet, dann ist das Lobpreismachen. Ich hoffe, dass ihr das irgendwann irgendwo schon mal auch erlebt oder gemerkt habt, wenn ich das hier vorne mache. Ich liebe es, Musik zu machen. Und der Text ist als Philipperhymnus bekannt. Das ist jetzt bei dem Text gar nicht so deutlich, wie der da gesetzt ist, aber immer wieder andere Bibeln setzen den auch so in einzelne Zeilen. Einfach nur dieser Fakt, es ist ein Lied. Und ich, wenn ich darüber nachdenke, was mir am Lobpreismachen so viel Freude bereitet, dann werden die Gründe relativ schnell, relativ klar. Denn ich finde, ein ganz großer Teil davon ist, dass wir hier gemeinsam Lobpreis machen, dass wir gemeinsam Musik machen. Also ich mache auch gerne Musik alleine zu Hause, aber das ist einfach auf gar keiner Ebene vergleichbar. Gemeinsam singen, gemeinsam Musik machen ist anderes Level. Da können wir Emotionen teilen. Da wird ein Raum aufgemacht, wo Dinge sein dürfen, die sonst nicht so viel Raum in meinem Leben haben. Ich habe mir Gedanken gemacht und ich bin jetzt immer noch sprachlos davon, was Musik und was gemeinsam singen in mir auslöst. Und ich merke auch an der Stelle, ja, es ist auch so schön, weil das auch was ist, was ich teilen kann. Das ist was ich mit euch gemeinsam erleben kann, wo ich euch auch ein Stück weit was geben kann. Und ich mach oft die Augen zu, wenn ich Lobpreis mache, weil ich sozusagen diesen inneren Fokus brauche. Aber dieser Moment, wenn ich die Augen aufmache und sehe, wie teilweise Leute sitzen, teilweise Leute stehen, manche singen mit, manche sind einfach nur in Gedanken und bei sich. Ich finde, das ist was Großartiges. Das ist ein richtiges Privileg, hier vorne stehen zu dürfen und das mit euch machen zu dürfen. Und ich freue mich, dass ich euch das auch ein Stück weit dann auch geben kann oder euch darin begleiten kann. Und darin wird dann in diesem Geben und in dieser Hingabe davon, das ist irgendwie ja auch was mit Demut zu tun hat. So wie Paulus Jesus' Hingabe von Jesus' Leben als Demut verstanden hat, ist auch das Demut. Und dann in diesem praktischen Beispiel haben sich dann für mich sozusagen diese Dinge verbunden. Freude und Demut, aber auch eine dritte Facette. Und das fand ich richtig spannend, weil es macht auch einfach Spaß, weil ich merke, ich kann das gut. Es ist was ich gut kann. Und das ist eigentlich ziemlich kontraintuitiv zu dem, was Demut sonst überall, also wofür Demut sonst überall gehalten wird, zu dem, was ich auch für Demut halte. Nämlich dieses sich ein Stück weit klein machen. Und hier kommen diese Dinge zusammen, die Freude, dieses etwas anderen geben wollen und dieses etwas gefunden haben, wo ich mich wohl drin fühle. Und an der Stelle möchte ich euch Mut machen. Vielleicht habt ihr auch diese Sache, wo ihr sagt, da kommen diese drei Dinge zusammen. Es gibt diesen Punkt in meinem Leben, wo ich Freude habe, wo ich anderen was geben kann und wo ich auch was machen kann, was ich wirklich gut kann. Und ich möchte euch vor allem auch Mut machen, nicht aus falscher Demut, diese Sache zurückzuhalten. Gerade wenn man sozusagen Angst hat davor, dass das vielleicht was ist, was als Selbstdarstellung, was für Selbstdarstellung gehalten wird, darin mögliche Talente zurückzuhalten. Das ist so schade. Und ich glaube auch eigentlich, wir hier im PK sind ein Raum dafür, der genau das bieten kann, wo wir uns auf die Suche begeben können oder wo wir das ausprobieren können, diese Sache zu finden, die auch diese drei Dinge vereint, die Freude, die Demut und das, was ich gut kann. Paulus hat das gefunden. Und gleichzeitig hat Paulus auch noch mehr gefunden. Denn die Freude, die ich gerade auch beschrieben habe, ist manchmal eine Freude, die abhanden kommt in den dunklen Stunden. Und das haben die dunklen Stunden an sich. Da fehlt manchmal was. Und deswegen geht es nicht nur hier heute um Freude. Es geht nicht nur heute hier um das, was Paulus da gefunden hat, sondern die ganzen nächsten Wochen wollen wir uns auf die Suche machen nach dem, was da Paulus begeistert, was ihn trägt. Was ihn trägt. Mein Skript ist hier zu Ende. Und das ist auch, glaube ich, okay so. Ich habe alles gesagt, was ich sagen wollte. Und die nächsten Wochen kommt einfach mehr.